Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Die Fragen lauten: Sollen wir die Sommer- und Winterzeit beibehalten? Oder soll, wie vor 1980, nur die normale, also die Winterzeit, gültig sein? Oder wäre es nicht besser, immer Sommerzeit zu haben? Vom 1.1. bis 31.12.
Erst einmal, auch wenn es ganz unpopulär ist, ich liebe die Sommerzeit.
Ich habe die Meinung, dass man eigentlich die Sommerzeit abschaffen sollte.
Die Zeitumstellung ist ein Akt menschlicher Autonomie. Wir sind es, die bestimmen, wie spät es ist. Wir gestalten die Zeit.
Am 27. Oktober ist es wieder soweit. Am kommenden Sonntag wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Wir dürfen eine Stunde länger schlafen. Ende März 2019 dann sollen in der Europäischen Union zum letzten Mal die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden. Was kommt dann? In Wissenschaft und Brennpunkt gehen wir dem Streit um die richtige Zeit in Europa nach. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal und der Studiogast hier bis 17 Uhr ist Professor Dr. Achim Kramer, Chronobiologe vom Institut für Medizinische Immunologie der Charité in Berlin. Herr Professor Kramer, bei einer Online-Umfrage der EU sprachen sich mehr als 80% der Teilnehmer für eine Abschaffung erstens der Zeitumstellung aus und die Mehrheit plädierte für eine ganzjährige Sommerzeit. Das würde dann heißen, eine ganzjährige Sommerzeit ab Oktober 2019 als Standard. Zeit. Wofür sind Sie als Chronobiologe?
Ich bin erstens auch für die Abschaffung der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst und zweitens bin ich für die permanente Einführung der Normalzeit, also der mitteleuropäischen Zeit, Standardzeit. Ich bin nicht für die Einführung der sogenannten Sommerzeit, die eigentlich gleichbedeutend ist wie mit Einführung der osteuropäischen Zeit, weil ich glaube, dass die Leute gar nicht wussten, worüber sie abgestimmt haben. Natürlich möchte man permanent Sommer haben. Wenn man hört, dauernd Sommerzeit, dann ist das eine Suggestivfrage. Wenn man gefragt hätte, dauernd osteuropäische Zeit, wäre sicher was anderes rausgekommen.
Da gibt es so ein Schlagwort, das heißt Clocksit in Anlehnung an den Brexit. Man hat in Großbritannien abgestimmt, ohne dass man eigentlich über die Folgen so richtig nachgedacht hat, wird unterstellt. Jetzt haben die Europäer gesagt, Clocksit, wir wollen die Sommerzeit. Was wäre eigentlich der schlimmere Fall? Eine Sommerzeit ganzjährig oder die Rückkehr zur Normalzeit auch ganzjährig?
Die Rückkehr zur Normalzeit ganzjährig ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist das Einzige, was heutzutage sozusagen angeraten ist. Denn die Normalzeit führt dazu, dass wir mehr schlafen können, dass wir früher schlafen können und dass insgesamt die Bevölkerung gesünder wird.
Ist das so ein Fetisch mit Sommerzeit und Zeitumstellung und Uhren und Schlafbedürfnis und Defizite? Könnte man es vergleichen mit mehrmals im Jahr gibt es Vollmond, wo wir auch schlecht schlafen? Ist das so diese Zeitumstellungsproblematik auch so ein bisschen durch die Medien getriggert? Oder ist es wirklich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem, was viele Leute haben?
Ich glaube das nicht, dass das durch die Medien getriggert ist. Im Gegenteil, ich finde es gut, dass sozusagen die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Chronobiologie, und dazu sage ich gleich mal, dass wir ja in diesem Feld den Medizin-Nobelpreis 2017 erhalten haben, dass die sich in den Medien dann auch widerspiegelt, denn es handelt sich um wirklich ein biologisches Problem, das mit gesundheitlichen Fragen assoziiert ist.
Diese eine Stunde, die bei der Zeitumstellung zum einen uns weggenommen wird, in Anführung, Abführung und zum Jahresende uns im Oktober dann wieder zurückgegeben wird, eine Stunde, ist das wirklich so relevant, diese eine Stunde weniger und im Oktober dann mehr? Hat es wirklich so starke Auswirkungen auf unsere Physiologie und auf unser Schlafbedürfnis und auf unseren ganzen Körper?
Also ich vergleiche es mal so, wenn Sie einmal eine Stunde weniger schlafen, dann macht Ihnen das nichts aus. Wenn Sie aber über Monate jeden Tag eine Stunde Schlafdefizit haben, was nicht heißt, dass es so ist, wenn wir permanente Sommerzeit haben, aber es gibt kleine Effekte, die akkumulieren und die dann natürlich zum chronischen Problem werden. Und deswegen ja, es ist wichtig, wann wir sozusagen entscheiden als Gesellschaft, wenn unsere Arbeit beginnt, wann unsere Schulzeit beginnt. Denn wir verstellen ja nicht den Lauf der Erde, die Rotation der Erde, sondern wir einigen uns darauf, wann wir aufstehen wollen, wann wir zur Schule gehen wollen, wann wir arbeiten wollen. Und dieses ist sozusagen für 80 Millionen Leute in Deutschland natürlich relevant.
Eine permanente Sommerzeit würde aber auch bedeuten, dass es morgens irgendwann mal dunkel ist und abends auch nur dunkel ist. Also wir verschieben eigentlich etwas. Also Sommerzeit heißt nicht, dass wir immer dann sozusagen im Hellen ja auf jeden Fall den Abend genießen können. Da ist es auch dann relativ dunkel dann schon, oder?
Ja, es kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Die Sommerzeit, beziehungsweise die, wenn ich jetzt sage mal die Normalzeit, für die ich ja bin, ganzjährig, die würde bedeuten, dass wir sozusagen im Winter mehr Morgenlicht haben und im Sommer weniger Abendlicht. Und das, wenn man weiß, wie Licht auf unsere biologische, unsere innere Uhr wirkt, bedeutet das, dass wir besser unsere biologischen Uhren zu den Lichtverhältnissen synchronisieren können. Und das führt dazu, dass wir mehr und früher schlafen können.
Noch weiß man wenig über die Langzeiteffekte der saisonalen Störung der inneren Uhr durch die zweimalige Zeitumstellung jedes Jahr. In allen industrialisierten Ländern lässt sich aber ein Verlust an Saisonalität beobachten, also einem geringer werdenden Einfluss der Jahreszeiten auf die menschliche Psychologie. Möglicherweise ist dieses Phänomen auf die Einführung der Zeitumstellung zurückzuführen. Volker Wildermuth ist einmal der Frage nachgegangen, was sind eigentlich die biologischen Hürden für die Zeitumstellung?
Es gibt einen Widerspruch zwischen innerer Uhr und äußeren Anforderungen, besonders in der Arbeitswoche. Am Wochenende fallen dann viele Menschen in ihren natürlichen Rhythmus zurück. Aber der nächste Montag kommt unausweichlich.
Statistisch gesehen ist also die Nacht vom Sonntag zum Montag die Nacht, wo in Deutschland zumindest von der arbeitenden Bevölkerung am schlechtesten geschlafen wird. Tröstlich ist vielleicht nur, dass bereits die Nacht vom Montag zum Dienstag als die Nacht mit dem besten Schlaf bewertet wird.
Wobei Schlafmediziner Alexander Blau hier große individuelle Unterschiede sieht. Etwa jeder Fünfte ist ein natürlicher Frühaufsteher, sozusagen eine Lerche. Der Arbeitsbeginn ist kein Problem, dafür wird es abends schwierig mitzuhalten. Bei 40% der Menschen ist es genau andersrum. Sie sind Eulen, wollen morgens lange schlafen, halten dafür bis in die Nacht durch. Der Rest tickt in einem mittleren Rhythmus. Und dieser Rhythmus verändert sich auch über das Jahr hinweg betrachtet.
Da hat man dann eben eine weitere Problematik, dass wir nämlich hier in Deutschland unter ungewöhnlich extremen Lichtbedingungen ja auch leben. Das heißt also im Winter sehr lange Nächte, im Sommer lange Tage. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung an unser Schlaf-Wach-Regulationssystem.
Auch auf diese jahreszeitlichen Veränderungen reagieren die inneren Uhren. Im Winter schlafen die Menschen in Deutschland im Schnitt eine Stunde länger als im Sommer. In der kalten Jahreszeit spart der Körper so Energie, während er bereit ist, die langen, warmen Tage optimal zu nutzen. Doch während der Körper den Jahreszeiten folgt, bleiben die Arbeitszeiten und die Schulstunden stur bei ihrem ewig gleichen Takt. Im Winter hat die innere Uhr deshalb kaum noch Gelegenheit, sich anzupassen. Diesen Effekt würde eine ganzjährige Sommerzeit weiter verstärken, befürchtet Schlafmediziner Dieter Kunz.
Gerade die Anker, sprich der Beginn der Beleuchtungszeit und das Ende der Beleuchtungszeit sind ganz wesentlich, um die Saisonalität auch beim Menschen zu bestimmen. Wenn aber zum Beispiel Schüler um 8 Uhr in der Schule sind und 4 Monate lang diesen Anker morgens gar nicht bekommen haben, dann kommt dieses System unbedingt durcheinander. Und das ist sicher gerade bei Kindern gar nicht klug und ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Kinder in diesen Entwicklungsjahren 4 Monate lang ein Schichtarbeiter-Syndrom haben.
Zumal gerade Jugendliche von Natur aus eher Eulen sind, also lange schlafen und dann auch lange wach bleiben. Deshalb plädieren im Grunde alle Schlafmediziner dafür, den Schulbeginn eher auf 9 Uhr zu legen. Ganz so pessimistisch wie Dieter Kunz sieht Alexander Blau die Frage der Dauersommer- oder Dauerwinterzeit nicht. Die Anpassung an die Jahreszeiten muss ja nicht unbedingt über die Umstellung der Uhr erreicht werden.
Auch dort wiederum ist der Schlüsselfaktor das Licht. Also durch Licht kann man die Einkopplung in die 24-Stunden-Rhythmik halt möglichst optimal gestalten und eben bei Zeiten halt das Licht quasi löschen und morgens halt anschalten, ja, zum Beispiel mit dem Tageslichtwecker.
Morgens helles blaues Licht einschalten, abends eher warme Lampen und die etwas herunterdimmen. Viele mobile Geräte bieten auch die Möglichkeit, zu späterer Stunde den Blauanteil des Bildschirms herauszufiltern. So ein individuelles Abfedern des Widerspruchs zwischen innerer und äußerer Uhr ist sicher sinnvoll, meint auch Dieter Kunz. Aber das alleine reicht nicht aus. Deshalb ist ihm die Diskussion über die Zeitumstellung so wichtig und er plädiert dafür, sie mit dem nötigen Ernst zu führen.
Es geht bei der Zeitumstellung sicherlich nicht darum, dass man eine Stunde länger im Biergarten verbringt, sondern wir reden hier über Physiologie und Physiologie bedeutet Wohlempfinden, Leistungsfähigkeit und am Ende Gesundheit. Wir reden von Prävention, von psychischen Störungen, Verhindern von Depressionen, von Abhängigkeitserkrankungen bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen. Wir reden von Herzinfarkt und Krebs. Wir reden hier nicht von Kleinigkeiten.
Achim Kramer, Chronobiologe von der Charité in Berlin. Das hört sich jetzt schon ganz schön gewaltig und mächtig an, was da so an Krankheiten aufgelistet wird. Kann man das irgendwie qualifizieren, wie groß der Anteil sozusagen dieser Zeitumstellung oder dieser Desynchronisation in unserer inneren Uhr auf solche Krankheiten für Auswirkungen hat?
Das ist natürlich ganz schwer. Das sind immer epidemiologische Fragen. Da sind kleine Effekte, addieren sich zu den sonstigen Risikofaktoren. Natürlich werden sie nicht vermehrt an Obesity, also an Fettsucht leiden, wenn sie sich gesund ernähren, nur wegen der permanenten Sommerzeit. Aber wir wissen eben durch Studien, wenn man ganze Bevölkerungsgruppen anschaut, dass diejenigen, die sozusagen viel Schlafmangel haben, eben weil sie Spättypen sind, und das würde jetzt bei der permanenten Einführung von Sommerzeit auf alle etwas zutreffen, dass da eben höhere Inzidenzien vorhanden sind.
Was sind aktuelle oder zukünftige Forschungsfelder eigentlich für Chronobiologen, wie Sie es sind, um diese Frage sozusagen der Synchronisation der inneren Uhr und der Tagesabläufe und so weiter zu bearbeiten? Also wo sehen Sie Defizite, die Sie dann noch bei der Entscheidung dauerhafte Einführung Sommerzeit oder bleiben bei der Normalzeit, Sie dann auch Politikern an die Hand geben können?
Ich glaube, dass wir mittlerweile schon jetzt gute wissenschaftliche Evidenz haben, die eindeutig zeigt, dass wir mehr mit dem natürlichen Sonnenaufgang, mehr mit der natürlichen sozusagen Position der Sonne leben sollten. Und wenn wir das nicht tun, das kann man ja analysieren, wie Krankheitsinzidenzien verteilt sind innerhalb einer großen Zeitzone. Und da sieht man ganz eindeutig, dass je mehr man nach Westen kommt, dass da die Krebsinzidenz höher wird, weil das sind nämlich die Leute, die dann sozusagen früher aufstehen müssen in Relation zum Sonnenaufgang. Also ich finde, die wissenschaftliche Evidenz ist gut. Natürlich kann man immer noch mehr Studien machen, aber es reicht jetzt schon aus, um eigentlich klar zu sagen, die Normalzeit ist gesünder.
Also ich in Köln habe eigentlich eine andere Zeit als Sie hier in Berlin, eine halbe Stunde ungefähr. Das ist ja schon wie so eine halbe Zeitumstellung. Das heißt also, mein Risiko ist größer als Ihr Risiko, bestimmte Erkrankungen möglicherweise zu bekommen.
Ja, das stimmt natürlich nicht, weil Sie und ich Individuen sind. Aber wenn man eine ganze Bevölkerungsgruppe in Westdeutschland oder sagen wir mal so in noch weiter westlich, französisch oder spanische Regionen sieht, dann haben die natürlich ein leicht größeres Risiko an Krebserkrankungen, leicht größeres Risiko an Herz-Kreislauf, an Stoffwechselerkrankungen. Das ist auch in Studien gezeigt, jetzt nicht direkt in Europa. Es gibt eine Studie in den USA, in Russland, die das eindeutig zeigen. Können wir natürlich hier auch noch mehr machen.
Licht ist der entscheidende Taktgeber, das haben wir gehört, für unsere innere Uhr. Aber nun sind wir alle meistens in irgendwelchen Räumen. Also ich würde mal sagen, es gibt ein Außenlicht oder es gibt eine Außenzeit, in der ich mich befinde draußen. Es gibt häufig eine Innenzeit, in der die Sonne scheint und ich in Räumen bin. Wie beeinflusst oder verändert das eigentlich die innere Uhr, wenn diese Synchronisation nach der Sonne eigentlich nie funktioniert, sondern ja durch Leuchtstoffröhren erfolgt?
Also natürlich, Licht ist erstmal Licht und unterscheidet sich höchstens in der Lichttemperatur, also Lichtfarbe und auch in der Intensität. Und dann ist schon klar, dass die Innenbeleuchtung oftmals, vor allem wenn es um die Synchronisation der inneren Uhr geht, entweder zu gering ist. Das ist beim Morgenlicht der Fall für die meisten Chronotypen eben oder eben auch zu blau. Also wir müssen wissen, dass die innere Uhr, also es ist ein biologischer Prozess von Licht synchronisiert wird und das passiert über Blaulichtrezeptoren, die in bestimmten Zellen in der Retina des Auges vorhanden sind. Und diese sind eben blaulichtsensitiv und da wurde ja im Beitrag schon gesagt, dass Bildschirme, Smartphones diesen Blaulichtanteil eben manchmal haben und oder den könnten wir rausfiltern und das ist, wäre vor allem abends wichtig.
Suprachiasmatischer Kern nennt sich ein winziges Gebiet im Hypothalamus. Das ist sozusagen der Zeitdirigent, der Urdirigent in unserem Gehirn. Der gibt den Rhythmus vor. Aber dann haben wir zum Beispiel Organe in unserem Körper, die Leber, die hat einen ganz anderen Rhythmus und andere Organe, also die hat sozusagen sechsmal korrigiert die sich oder passt die am Tag ihren Rhythmus an. Das Gehirn 2 bis 3 Mal. Also eigentlich ist unser Körper permanent damit beschäftigt, aus einer Desynchronisation eine Synchronisation herzustellen, oder?
Ja, das System sind wie gekoppelte Oszillatoren. Also wir haben tatsächlich den Dirigenten im Gehirn, den suprachiasmatischen Nukleus. Und der ist die einzige innere Uhr in uns, die sozusagen die Lichtinformation über das Auge erhält und sich dadurch mit der Außenwelt synchronisiert. Wenn Sie über Zeitzonen fliegen, wissen Sie, nach ein paar Tagen kann man sich wieder an den neuen Licht-Dunkel-Zyklus anpassen und dazwischen hat man Jetlag. Jetzt gibt es diesen SCN, sage ich mal, suprachiasmatischer Nukleus abgekürzt, der steuert über Signale auch die inneren Uhren in sämtlichen anderen Körperzellen, in der Leber, in der Niere, im Herzen, über ganz viele Signale. Und einige davon kennen wir schon, das ist zum Beispiel die Körpertemperatursteuerung, Temperaturunterschiede gibt es zwischen spät in der Nacht und spät am Nachmittag. Das ist bis zu 1,5 Grad bei uns und diese kleinen Temperaturunterschiede synchronisieren die Uhren. Es gibt aber auch hormonelle Signale. Es gibt Signale, die über die Nahrungsaufnahme vermittelt werden und das klappt eigentlich ganz gut und wir sind nicht im permanenten
Synchronisationsmodus sozusagen. Ja. Und welche Rolle spielen die Gene in diesem ganzen Prozess? Also Sie haben von Hormonen gesprochen, Synchronisation und so weiter und so fort. Manchmal oder oft heißt es ja, wir sind unsere Gene, was unsere Gene uns ausmachen. Welche Rolle spielen die dabei, bei dieser inneren Uhr oder bei dieser Synchronisation?
Die Gene sind natürlich ganz wichtig, weil im Grunde stellen die Gene das Uhrwerk dar, also die Zahnrädchen der inneren Uhr. Und wir haben natürlich alle eine unterschiedliche genetische Komposition. Das Prinzip ist bei uns allen gleich, aber wenn jemand eine andere Genvariante hat, kann es eben sein, dass seine innere Uhr im Grunde ein bisschen schneller tickt. Und das würde dann bedeuten, in einem 24-Stunden- Erdrotationsverlauf, dass eine schnellere Uhr wird natürlich dann trotzdem an 24 Stunden angepasst, ist aber dann früher in ihrer Phasenlage. Das heißt, dann ist man eher ein Frühtyp. Andere genetische Varianten führen dazu, dass wir auch Spättypen haben.
Und wie ist es im Zusammenhang mit der Entstehung von Tumoren? Spielt da die innere Uhr irgendeine Rolle? Also wenn man über die genetischen Grundlagen spricht und über Veränderungen in den Genen, hat es auch Auswirkungen auf die Ausbildung von Tumoren?
Wir wissen vor allem dazu was aus tierexperimentellen Studien. Wenn die innere Uhr gestört ist, wenn zum Beispiel bestimmte Gene bei Mäusen ausgenockt werden, sagen wir, dann kommt es zu Krebsentstehung. Wenn wir den suprachiasmatischen Kern stören, also das über zum Beispiel experimentelle Entfernung, dann kriegen diese Mäuse auch vermehrt Krebs. Und wir wissen auch, dass die Krebszellen sozusagen die innere Uhr ausschalten über Mechanismen, die wir nur zum Teil verstehen und dadurch sozusagen einen Vorteil haben, das heißt schneller wachsen können als Zellen mit Uhr. Das heißt, die innere Uhr scheint ein Unterdrücker von Tumoren zu sein. Und wenn wir jetzt sozusagen durch immer hin und her schalten, zum Beispiel als Schichtarbeiter oder indem wir über Zeitzonen fliegen oder auch ein ganz kleines bisschen durch diese ständige Umstellung im Frühjahr und im Herbst, wenn wir mit dieser inneren Uhr dann Schindluder treiben, sage ich mal, dann kommt es eben dadurch auch zur höheren Krebsinzidenz.
Würde das auch heißen, dass wenn man krank ist, dass dann sozusagen die Krankheit auch einen Einfluss oder eine Auswirkung auf die innere Uhr hat und zu Störungen welcher Art führt? Gibt es da Untersuchungen?
Ja, es gibt Untersuchungen dazu, zum Beispiel auf Intensivstationen, nach Operationen. Anästhesie wirkt so, dass die innere Uhr eigentlich fast ganz komplett abgeschaltet wird. Und jetzt an der Charité gibt es auch schon experimentelle Intensivstation Räume, wo man versucht, mit großen Lichtschirmen einen guten Licht-Dunkel-Zyklus in der Intensivstation herzustellen. Vor 20 Jahren war da noch dauerhaftes Licht, bis man erkannte, dass ein guter Rhythmus eben auch für die Genesung wichtig ist.
Unser Alltag, Arbeits- und Lebenszyklus, der läuft dem biologischen Rhythmus häufig voraus. Rund 80% der Deutschen brauchen beispielsweise einen Wecker, also schlafen ihren Schlaf häufig nicht bis zu Ende. Und das nächtliche Regenerations- und Reparaturprogramm des Körpers wird dadurch häufig vorzeitig beendet. Die Rede ist dann häufig vom sozialen Jetlag, das zu einem immer größeren Schlafdefizit führt. Und die Einzelheiten dazu, die hat Volkert Wildermuth.
Unter sozialem Jetlag versteht man, wenn man zu Zeiten halt sich müde fühlt, wenn eigentlich biologisch der Tag wäre, ja, also man ist sozusagen chronisch in der falschen Zeitzone.
Nur, dass diese falsche Zeitzone eben die eigene Zeitzone am Heimatort ist. Alexander Blau vom Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrum der Berliner Charité kennt viele Patienten, bei denen das soziale Jetlag zum Beispiel die Nachtruhe stört. Früh aufstehen und ins Büro, abends Party und nachts noch einen Tweet posten, das klingt normal, passt aber nicht zum Takt der inneren Uhr. Die hat die Evolution darauf getrimmt, dem Rhythmus von Tag und Nacht zu folgen.
Das ist wahrscheinlich der Mechanismus, aufgrund dessen zirkadiane Rhythmen entstanden sind, ein System an inneren Uhren, was die Veränderung der Natur antizipiert. Das heißt, bevor es draußen kalt wird, stellt sich der Körper darauf ein, dass es draußen kalt ist. Und so haben wir ein System an inneren Uhren. Es gibt keine Zelle im menschlichen Körper, die nicht einen 24-Stunden-Rhythmus hat.
Damit sie zur rechten Zeit das Richtige für den Organismus tut. Dieter Kunz, Chefarzt der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin am St. Hedwigs Krankenhaus in Berlin, erforscht die inneren Uhren. Sie müssen ständig nachjustiert werden, damit sie mit dem Rhythmus der Umwelt parallel laufen. Ursprünglich glaubte man, dass die inneren Uhren dabei vor allem auf die Aktivitäten des Menschen reagieren.
Wie Essen, wie Motorik, Schlafen. Teilweise glaubte man sogar, man könnte seiner Uhr einfach einreden, wie spät es ist. Und das war völlig falsch. Der wichtigste Zeitgeber, auch beim Menschen, ist Licht und Dunkelheit.
Besonders der Sonnenaufgang und die Dämmerung senden starke Signale an die innere Uhr. Oder würden sie senden, denn wir moderne Höhlenmenschen nehmen sie in den Schulen, Büros oder Fabriken kaum noch wahr. Ein kurzer Mittagsspaziergang kann das nicht ausgleichen, denn auch die innere Uhr selbst ist nicht immer gleich aktiv. Gerade mittags reagiert sie kaum auf Lichtsignale. Der natürliche Taktgeber verliert also an Einfluss. Parallel gibt es auch immer mehr falsche Signale. Alexander Blau.
Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass insbesondere das blaue Licht diesen Rhythmus vorgibt fürs Wachsein und auch für die Schlafregulation. Und dadurch, dass wir eben so viel Kunstlicht durchaus haben, und dieses Kunstlicht hat auch eine andere Qualität als noch vor 20, 30 Jahren. Das heißt, es ist heller, es ist intensiver geworden. Und das trägt wahrscheinlich ganz wesentlich auch dazu bei, dass man nicht mehr ganz so tickt, wie es eigentlich in der Natur zum Beispiel wäre.
Wer kurz vor dem Einschlafen noch ins blaue Licht des Bildschirms starrt, der hat oft eine unruhige Nacht vor sich. Die inneren Uhren werden auf morgen gestellt und senden ein Hallo-Wach-Signal in den Körper.
Andererseits spielt auch eine Rolle, dass wir sozial mehr und mehr getrimmt sind, halt wach zu sein, aktiv zu sein. Da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Das führt dann eben zu einer Kollision zwischen biologischer Schlafregulation und sozialen Ansprüchen heutzutage.
Die Folge: innerer und äußerer Rhythmus sind aus dem Takt. Man gähnt, wenn man doch eigentlich produktiv sein sollte, und dreht sich im Bett hin und her. Schlafprobleme nehmen messbar zu, so Dieter Kunz, und nicht nur die.
Deshalb wissen wir zum Beispiel, dass bei Schichtarbeitern ein erhöhtes Risiko besteht für jede Erkrankung, die bisher untersucht worden ist. Und da reden wir über Krebserkrankungen, da reden wir über psychische Erkrankungen, da reden wir über die gesamte Medizin.
Herr Professor Kramer, wir sind so viel unterwegs, wir fliegen in der Welt rum, wir fahren in Urlaub, wir wechseln die Zeitzonen, wir wechseln die Halbkugeln der Erde, und jetzt reden wir über die Zeitumstellung, aber eigentlich ist das Hauptproblem nicht, dass wir häufig selbst immer mehr in so einem sozialen Jetlag leben?
Ja, natürlich, wir leben in einem sozialen Jetlag, und im Beitrag ist es ja angeklungen, wenn ich mein Publikum frage, haben Sie heute Morgen den Wecker benutzt, dann heben 80% der Leute die Hand. Das heißt, wir sind eigentlich auch als Gesellschaft viel zu früh dran mit unseren Arbeitszeiten und Schulzeiten.
Also sozusagen der Widerspruch biologische Uhr auf der einen, soziale Zeit auf der anderen Seite gefragt, reiten wir uns da bildlich gesprochen in so eine Art Schlafdefizit rein? Und wenn ja, gibt es so einen Point of No Return, wo wir das nicht mehr kompensieren können und wo wir dann, ja, wohin wir auch hinschauen, in den Abgrund oder keine Ahnung?
Wir sind jetzt schon im permanenten Schlafdefizit als Gesellschaft. Und das ist im Sommer natürlich noch ausgeprägter, weil wir da jetzt die Sommerzeit haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dauerhaft die Normalzeit einführen. Da könnten wir wirklich unseren Schlaf verbessern, unsere Schlafdauer verbessern, unsere Schlafzeiten verbessern und dadurch unsere Gesundheit verbessern.
Also eigentlich die Hauptfrage ist, wenn wir auf unsere innere Uhr blicken, dass wir Bedingungen schaffen, unter denen und in denen wir entspannt schlafen. Regenerieren, unseren Körper regenerieren und nicht so sehr auf die Umstellung einer Zeit oder in welcher Zeit wir leben, in der Sommerzeit künftig oder künftig in der Normalzeit?
Ja, Menschen leben eigentlich nach der Sonnenzeit. Und wenn man das anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass Leute, die weiter östlich in der Zeitzone leben, zum Beispiel in Passau, die stehen wirklich früher auf als Leute in Aachen, die weiter im Westen wohnen. Das heißt, die Menschen richten sich und ihre innere Uhr nach dem Sonnenstand. Und wenn wir jetzt sozusagen einfach als Gesellschaft beschließen, das interessiert uns nicht, jetzt machen wir aber trotzdem die Schulzeiten zur Uhrzeit X und es ist egal, was die biologische Uhr sagt, dann ist das eigentlich schlecht für die gesamte Bevölkerung.
Nun kam dieser Vorschlag von der EU-Kommission ziemlich überraschend. Also wir haben jahrelang immer wieder gesagt, schafft die Zeitumstellung ab und auf einmal tauchte das so wie Kai aus der Kiste auf. Was glauben Sie oder was schätzen Sie, wie wird die Entscheidung ausfallen oder wie werden wir sozusagen dann im Oktober 2019, wenn wir dann das letzte Mal in Anführung in der Sommerzeit leben, wie wird die Entscheidung ausfallen, in welcher Zeit werden wir ab Oktober 2019 leben?
Ja, ich hoffe, Sie hatten ja den Begriff Clockit geprägt am Anfang und das bedeutete, dass die Bevölkerung gar nicht weiß, worüber sie da richtig abgestimmt hat. Ich glaube, die haben schon richtig abgestimmt, jedenfalls gemäß der wissenschaftlichen Evidenz, dass sie die Umstellungen abschaffen wollen, aber man wusste nicht, man war sozusagen durch die Begrifflichkeit fehlgeleitet. Die Leute wollten Sommerzeit, weil sie Sommer wollen und daher denke ich, dass wir in der permanenten Standardzeit leben werden.
Clockit, der Streit um die richtige Zeit in Europa, das war heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk und im Studio zu Gast war Professor Dr. Achim Kramer, Chronobiologe vom Institut für medizinische Immunologie der Charité in Berlin. Die Beiträge, die stammten von Volkhard Wildermuth und am Mikrofon war Uli Blumenthal. Vergessen Sie nicht, in einer Woche an diesem Sonntag, dann werden Sie in der normalen Zeit wieder landen und Sie haben eine Stunde mehr für den Schlaf. Ich wünsche es Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Auf Wiederhören.